will jeden Abend, wenn wir beginnen, doch nochmal immer so einen kleinen eine kleine Rückschau halten. Und ich habe das einfach mal so in Punkte gefasst, was wir in den ersten Abenden schon gesprochen haben. Punkt 1. Wir sehen, dass der Schöpfer des Universums uns Menschen geschaffen hat. Mit Bedürfnissen, die erfüllt werden müssen. Werden sie nicht erfüllt, leiden wir Schaden in unserer Seele. Unser Schöpfer ist also ein Schöpfer der totalen Selbstlosigkeit, der darauf achtet und der das auch will, dass diese Bedürfnisse erfüllt werden. Punkt 2. Wir, die Menschen, sind die Krone der Schöpfung. Wir sind höher als Tiere und die Pflanzenwelt. Sonst würden wir ja nicht über sie herrschen. Die Pflanzen herrschen nicht über uns. Und die Tiere herrschen auch nicht über uns. Und die Tiere sind nicht uns Menschen gleich. Tiere und Pflanzen haben kein ewiges Leben. Wir, die Menschen, sind die Einzigen, die ewiges Leben haben. Punkt 3. Als unseren Herrn und Schöpfer können wir nur den anerkennen und wählen, der auch unsere Grundbedürfnisse erfüllt. Das ist doch auch klar. Viertens, der Schöpfer dieses Universums hat in diese Welt, ich habe sie genannt, Lebensgesetze hineingestellt. Nach diesen Lebensgesetzen regiert und richtet er. Fünftens, diese Regeln kann ich an jede Religion anlegen wie ein Messstab. Wer diese Regeln beachtet, der ist die Wahrheit und dem kann ich glauben. Sechstens, wir haben festgestellt, dass alle diese Regeln nur in der Bibel zu finden sind und im Evangelium allein auf die Person Jesu Christi zutreffen. Niemand anders, der sich Erlöser oder sich die Wahrheit nennt, hat je diese Prinzipien in unserem Leben erfüllt oder auch gelebt. Das können wir doch ganz klar sagen. Egal, soweit wir die Religion kennen, es gibt niemand, der überhaupt, wenn wir auch Buddhisten oder so weiter sehen, die drehen sich alle nur um sich selbst. Ja? Sie drehen sich nicht um den Nächsten. Oder Hinduismus. Der Nächste ist uninteressant. Wichtig ist, sie kommen in das Nirvana. Einem anderen zu folgen, würde Schaden für die eigene Seele bedeuten und darum auch Schaden an anderen in der Welt. Die Frucht des Glaubens an diese falschen Religionen sehen wir in diesen Ländern, wo diese Religionen herrschen. Zerstörung, Armut, Krankheit, Rassentrennung, Diskriminierung zwischen Geschlechtern und so weiter. Die Bibel ist das Informationsbuch, aus dem ich erfahre, warum es in dieser Welt so ist, wie es ist. Und warum bin ich so, wie ich bin. Darüber kommen wir heute. Die Bibel informiert uns über Folgendes. So, jetzt gehen wir in die Dinge hinein. Warum sind wir so, wie wir sind? Was ist überhaupt passiert? Und was ist der Gesamtplan dieses Erlösers, der uns die Bibel, dieses, ich sag mal, Herstellerhandbuch oder dieses Informationsbuch für uns zur Verfügung stellt? Wir haben ja auch in diesen Abenden gesagt, der Mensch braucht einen Leitfaden, nach dem er sich ausrichtet. Er braucht die Wahrheit, weil es so viele Nichtwahrheiten oder Lügen gibt, dass er in Gefahr ist, durch Lügen, die er glaubt, irre zu gehen und sich und anderen Schaden zuzufügen. Er braucht also jemanden, und das haben wir festgestellt, ist die Bibel. Das ist das einzige Buch, was diese Prinzipien in sich erfüllt. Aber was sagt die Bibel nun? Warum ist es so, was wir heute antreffen? Warum ist so ein Chaos in der Welt? Was ist der Grund dieses Chaoses in der Welt? Warum sind wir so, wie wir sind? Dass es so viele Menschen auf der Erde gibt, die damit gar nichts zu tun haben wollen, die so viel Dinge glauben, die sie im Grunde genommen ja in ihrem Leben auch für andere schädigend sind. Wie soll man sagen? Menschen, die auf anderen rumtrampeln, Menschen, die für sich Gewinne scheffeln, aber dem der andere ganz egal ist.
Weil die Gottesfurcht gewichen ist.
Ja, sie haben überhaupt gar keine. Sie haben die Bibel nicht als Maßstab und den Heiligen Geist nicht als Lehrer. Heiligen Geist nicht als, ich könnte es auch nennen, verstärktes Gewissen, soll ich das so sagen? Als eine Person, die uns von der Sünde überführt. Jeder, der sich für Jesus entscheidet, das macht den Unterschied. Der kriegt den Heiligen Geist. Wenn der nicht da wäre in unserem Leben, dann wären wir hilflos aufgeschmissen. Und dieser Heilige Geist zeigt uns, was in Ordnung ist und nicht in Ordnung ist. Er lehrt uns, und zwar dem geistlichen Alter gemäß. Die Bibel, die könnte uns total überfordern, wenn wir den Heiligen Geist nicht hätten. Und geistliche Leiter könnten uns auch überfordern, wenn wir den Heiligen Geist nicht hätten. Die könnten uns Maßstäbe von uns erwarten. Die würden uns nur entmutigen. Ja? Würden wir sofort aufgeben, würden wir sagen, was, das muss ich tun. Oh, der Heilige Geist, er ist so sanft. Er führt uns vom Babyalter langsam aufwärts ins Erwachsenenalter. Das ist der Unterschied. In der Bibel steht ja alles drin. Ja? Da steht drin Abitur und da steht drin erste Klasse. Aber da steht nicht, welches ist erste Klasse und welches ist für Abitur. Das macht der Heilige Geist. Der holt das da raus. Und der macht uns das lebendig. Dieses ergibt uns dieses Aha-Erlebnis, wenn wir in der Bibel lesen. Ergibt uns Verständnis über diese Dinge, die uns wichtig sind. So, und das macht den Unterschied zwischen uns und auch zwischen Irrlehren. Menschen, die eine Irrlehre oder die Opfer einer Irrlehre geworden sind, haben nicht den Heiligen Geist. Die können die Bibel nicht auslegen, sie können die Bibel nicht so rüberbringen, dass sie dir appetitlich erscheint und dass sie für dich auch nicht erwürgend ist oder tötend ist. Es gibt genug Lehren, die gibt es auch hier, will sie heute aber nicht alle aufzählen, die uns nicht ins Leben führen. Sie haben den Heiligen Geist nicht. Das macht den Unterschied. Sie haben diese Stimme nicht, die uns bewahrt vor Sünde und vor Dingen, die nicht in Ordnung sind. Ist doch wunderbar, dass wir diesen Heiligen Geist haben. So, aber ich will nochmal jetzt diesen ganzen, ich möchte euch heute Abend einfach mal so eine Gesamtheit dessen geben, was passiert ist und warum es so ist, wie es ist. Die Bibel sagt, dass es vor vielen, vielen Jahrtausenden einen Zeitpunkt gegeben hat, da war die gesamte Schöpfung, also alles, was Gott geschaffen hat, noch in göttlicher Ordnung. Sie waren im Wachstum, die Schöpfung, da gehören wir auch zu, wir waren im Wachstum inbegriffen. Wir wuchsen also bis zu einem gewissen Tag, wo einer der Regierenden, unser Name hieß Luzifer, das bedeutet Engel des Lichts. Er war ein Engel des Lichts, das ist nicht nachteilig. Auch wir sollen Licht sein. Luzifer aufstand und rebellierte gegen die Pläne und gegen den Willen Gottes. Er rebellierte. Er wollte, hat seinen eigenen Willen getan und hat dann einen Teil der Schöpfung durch Anstecken gegen Gott, wie sagt man so? Infiziert. Ey, weißt du das? Hast du das auch gehört? Wollen wir das noch länger mitmachen? Das lassen wir uns nicht mehr gefallen. Ja, der Kerl da, der will der Erste sein. Das Gleiche können wir auch. Was maßt sich der Gott eigentlich an, den da hinzustellen? Das ist die Höhe, das mache ich nicht mehr mit. Also in dem Augenblick, wo sie die Unterordnung unter ihren Gott verlassen haben, sind sie gefallen. Dieser Fall, der geschehen ist, der ist in, oder besser gesagt, die Schöpfung hat sich da in drei Dinge gespalten. In drei Gruppen, soll ich das so sagen? Die ersten ist eine Schöpfung, die sind nie gefallen, die sind bewahrt geblieben. Dazu zählen wir heute Cherubim, habt ihr mal von denen gehört, das sind höhere Engel. Seraphim, dazu gehört zum Beispiel jemand wie Melchisedek, von dem die Bibel schreibt. Söhne Gottes, die nicht gefallen sind. Söhne Gottes, so sagt es die Bibel, die ihren Herrschaftsbereich bewahrt haben. Die gibt es. Die sind nie gefallen und die brauchen, weil sie nie gefallen sind, auch keine Reinigungsprozesse, nenne ich es jetzt mal. Gut, das ist der erste Teil. Der zweite Teil ist der total gefallene Teil, wo Luzifer, wir nennen ihn auch Satan oder Teufel, der Anführer ist. Diese Mächte nennen wir heute oder werden in der Bibel genannt unter dem Namen unreine Geister oder Dämonen. Das ist ein Begriff. Und an einer anderen Bibelstelle heißt es sogar Satans Engel oder des Teufels Engel. Engel ist der Begriff für Diener, ein normaler Begriff für Diener. Die gibt es auf Gottes Seite, die gibt es auf Satans Seite. Vielleicht lesen wir einfach mal eine Bibelstelle dazu. Matthäus 25. Diese Satansengel sind von Satan hier auf die Erde gesandt und die sollen uns verführen gegen Gott. 25. Ich mache auch gleich den Vers. Vers 41. Also diese Satansengel, die gibt es in geistlicher Gestalt, indem sie in unsere Gedanken hineinreden, und sie gibt es in menschlicher Gestalt. Lesen wir das erstmal in Matthäus 25, 41. Und das liest du. Oder hast du Alexander dazu schon? Ja? Gut, bitte.
Ich guck mal. Dann wird er auch zu denen zur Linken sagen, geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln.
Ja, Amen. Hier haben wir es. Das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Also der Teufel hat auch seine Engel. Die benutzt er, um uns von Jesus wegzuziehen. Oder? Um uns auch Dinge wichtig zu machen, die bei Gott gar nicht wichtig sind. Diese Dämonen haben nur eins im Sinn. Sie wollen so viel wie möglich für die Seite der Hölle gewinnen. Sie wollen uns verführen, sie wollen uns die Bibel unwichtig machen, alles Quatsch, alles überspannt, was sie so alles in unsere Gedankenwelt hineingeben. Nimm das nicht so ernst, oder sie bringen uns Menschen über den Weg, an denen wir erbittert werden sollen, sauer werden sollen, enttäuscht werden sollen, dass wir sagen, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Dann schicken sie gleich noch ein paar dazu und schicken uns noch mehr Menschen über den Weg. Und der Heilige Geist aber auf der anderen Seite ermutigt uns auch wieder. Geh da durch, du wirst Sieger sein. Geh da durch, vergib. Ja? Diese Dämonen wollen uns nur von Jesus wegziehen. Das ist ihre Aufgabe. Sie wollen, dass wir nicht bis ans Ende in den Sieg kommen. Schlagen wir mal kurz die Offenbarung auf. Kapitel 2. In Kapitel 2 finden wir die Briefe an die Gemeinde, und diese sieben Sendschreiben an die Gemeinde, die symbolisieren die ganzen Gemeinden, die wir hier auf der Erde haben. In ihren verschiedenen Strukturen, wie sie sind. In ihren verschiedenen Anfechtungen, wo sie auch stehen. Lesen wir einfach mal einige Verse. Vers 7. 2, Vers 7. Bitte?
Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher in dem Paradies Gottes ist.
Genau. Und davon wollen diese dämonischen Mächte uns abhalten. Die Bibel sagt, wer überwindet, der bekommt. Ja? Also die Sünde zu überwinden, dafür sind wir hier auf dieser Erde. Und dafür hilft uns der Heilige Geist. Bitterkeit zu überwinden. Von Jesus wegzugehen, die Welt zu lieben, an der Welt wieder Interesse zu finden, an den Dingen der Welt wieder Interesse zu finden. Und das, was bei Jesus, wie soll ich sagen, nichts gilt, ja? Wenn man also wieder Dinge tut, die Gott überhaupt gar nicht gefallen, die unser geistliches Leben selbst schädigen. Dazu wollen die Mächte uns hinziehen, aber wir sind hineingestellt, wo der Heilige Geist dann macht, tu das nicht. Du hast dann irgendwie, ach, das sollte ich nicht tun. Ja, und die Bibel fordert uns auf, durch den Heiligen Geist diese Dinge zu überwinden. Und ihr seht, was hier geschrieben steht. Wer überwindet, der bekommt. Ja? Noch ein Vers vielleicht. Vers 11.
Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, wird keinen Schaden erleiden von dem zweiten Tod.
Amen. Immer wieder lesen wir, wer überwindet. Vers 26.
Und wer überwindet und hält meine Werke bis ans Ende, dem will ich Macht geben über die Heiden. Weiter? Und er soll sie weiden mit eisernen Stäben, wie sie die Gefäße eines Topfes soll er sie zerschmeißen. Wie auch ich Macht empfangen habe von meinem Vater, so will ich ihm geben den Morgenstern.
Wir sehen immer wieder, wer überwindet, der bekommt diese Dinge. Und da hilft der Heilige Geist uns bei, diese Dinge zu überwinden. Und diese dämonischen Mächte wollen es nur aufhalten. Die wollen es nur ablenken, aufhalten. Das ist recht. Lass dir das nicht gefallen. Ja? Du musst dir nicht alles gefallen lassen. So reden sie in unsere Gedanken hinein. Achte dir nicht mehr, guck dir nicht mehr mit dem Hintern an. Oder so ähnlich. Und der Heilige Geist sagt, vergib, komm. Das kennt ihr?
Ja.
Wir sind der dritte Teil der Schöpfung, der infizierte Teil der Schöpfung. Und dieser infizierte Teil durchläuft für 6000 Jahre eine Schule, je in gewissen Abschnitten. Nicht wir durchlaufen 6000 Jahre, sondern wir durchlaufen in diesen 6000 Jahren eine Schule. In dieser Schule werden wir trainiert, diese Infizierung wieder loszuwerden und zu diesen Überwindern zu werden, von denen die Bibel schreibt. Gott, der Herr, wollte sein Werk zur Überwindung mit einer Person, mit unserem ersten Vorfahren namens Adam beginnen, mit dem ersten Ehepaar. Adam und Eva wollte diese Überwindung beginnen. Sie sollten Vorbilder für uns sein, sollten uns vormachen, wie man im liebenden Gehorsam mit Gott lebt. Das war natürlich dem Überlister Satan natürlich ein Dorn im Auge. Er will alle Menschen unter seine Herrschaft kriegen. Er will Gewalt über sie haben. Wie kann er Gewalt über sie kriegen? Indem wir tun, was er sagt. Indem wir ihm glauben, dass das, was er uns sagt, besser ist, wie das, was Gott uns sagt. Und das beherrscht er perfekt. Er ist der Gegenspieler zu Jesus. Er ist der, der alles in Zweifel zieht, was Gott sagt. Er ist damals zu diesem ersten Menschenpaar gekommen und hat auch sie in Zweifel gezogen. Und wenn sie jetzt ihm glauben würden, dann würden sie zu Sklaven von ihm werden. Das hatte Gott gesagt. Von vornherein. Seid vorsichtig. Gott hat wie ein Test nur einen Baum in die Mitte des Paradieses gestellt. Das muss man sich mal vorstellen, da stehen vielleicht 100.000 Bäume hier. Aber das ist einer, an den du nicht rangehen darfst. Und dann nimmt Satan dich und sagt, komm mal mit, ich will dich mal was fragen, komm mal mit, wir wollen mal einen kleinen Spaziergang machen. Dann geht er zu dem einen Baum und sagt, was ist denn das für ein Baum, hast du den auch schon gesehen? Ja, den kenne ich auch. Hat er schöne Früchte, findest du es auch? Also er versucht, lass uns mal ein Stück davon essen. Nee, da hat Gott gesagt, da sollen wir nicht von essen. Wie? Er versucht das in Zweifel zu ziehen. Warum sollte er denn von dem gerade nicht essen? Ja? Also was versucht er? Gottes Worte, die er uns gesagt hat, zu sagen, das musst du nicht so ernst nehmen. Oder da muss Gott einen Fehler gemacht haben, als er darüber nachgedacht hat. So, und darauf sind Adam und Eva eingefallen. Auf diese Sache. Sie hatten die Herrschaft über alles, auch über die Tiere. Sie waren Herren über diese ganzen Dinge und sie hätten sagen können, mach, dass du wegkommst. Ja, du tust, was ich sage. Ich diskutiere doch gar nicht mit dir. Das Gleiche ist, ich nehme jetzt mal Ines und ihren Hund. Oder? Meiner Hund. Wer ist der Herr von dem Hund? Seid ihr die Diener des Hundes? Oder seid ihr die Herren von dem Hund? Das ist doch sehr, sehr wichtig. Wenn der Hund zum Herren wird, dann macht man, was der Hund will. Quiemt er? Oh, muss schon wieder auf. Das heißt, ich muss Herr bleiben, sonst wird er doch auch gar nicht erzogen. Der braucht doch, Gott hat uns Macht doch über die Tiere gegeben. Und Adam hat hier einfach seinen Autoritätsbereich verlassen. Der hat dem Tier zugehört, ja? Anstatt dass er sagt, mach, dass du wegkommst. Geh an deinen Platz, wo du hingehörst. Da fängt er an, mit dem Tier zu diskutieren über Gott. Das wäre genau das gleiche, als wenn Ines mit dem Hund diskutiert über Gott. Ob man sein Wort nun ernst nehmen soll oder nicht ernst nehmen soll. Ich habe das erlebt, solche Dinge. Ja. Ich habe Menschen in der Seelsorge gehabt, die glauben, dass ihre Tiere in den Himmel kommen. Und die machen alles für die Tiere, alles für die Tiere. Und denen kannst du sagen, was du willst. Sie lassen sich nicht sagen. Da ist man an den Punkten angekommen, wo das Tier zum Herrn wird, überall. Da befehlt das Tier, wie viel Zeit ich mit ihm verbringe, nicht mehr ich, wie viel Zeit ich mit ihm verbringe. Das geht so schnell, dass man zu einem Sklaven wird. Ich wollte euch an diesem Beispiel an sich nur sagen, wie schnell hier Adam zu einem Sklaven geworden ist. Und weil es das Gesetz der Erbschaft gibt, das an sich zum Guten gedacht war, Adam sollte viele Nachkommen haben und die Nachkommenschaft sollte so kernig werden, wie Adam ist, so glaubend. Und hat aber Adam nicht geglaubt, sondern zweifelte Gottes Güte und Liebe an.
Ja.
Und davon hat er seine Nachkommen, das sind wir. Wir alle sind, anstatt von Adam zum Heil geführt zu werden, noch tiefer reingekommen. Der Leiter Adam, der geplant war von Gott, hat uns nicht höher geführt, sondern tiefer. Wir alle, die wir hier sitzen, tragen das Wesen Adams in uns. Wir tragen Zweifel in uns, dass wir Gott anzweifeln, seine Güte und seine Liebe, das haben wir alles in uns. Aber Gott sei Dank, da ist etwas und da möchte ich nochmal drauf hineingehen. Wenn ich euch zu schnell vorwärts gehe, bitte sagt es mir. Der Mensch, als er noch im ungefallenen Zustand war, also Adam, war eine vollkommene Persönlichkeit. Er hatte eine Seele, mit der Seele kann man fühlen, schmecken, riechen, hören. Der Verstand gehört zur Seele, die Gefühle und der Wille. Die Dinge sind Teil der Seele. Die brauchen wir auch. Ne? Wir müssen ja sehen, wir brauchen diese Dinge, um einfach auch die Zunge, um zu schmecken, ist es gut, ist es giftig oder nicht. Das hat uns Gott gegeben, das ist nicht nachteilig. Aber unser Geist, der menschliche Geist, ist symbolisch wie der Mann, der alles die Zügel in der Hand haben soll. Ne, der alles zum Guten leiten. Ne? Und die Seele geht mit ihm in Eintracht und bleibt in Eintracht, so wie Mann und Frau im Eintracht sein sollen. Im perfekten Zustand. So also, am Anfang von Adam gab es überhaupt gar kein Problem damit. Aber als Adam fiel, hat sich Geist und Seele voneinander gespalten. Wie ein Ehepaar, das gesagt hat, du, ich weiß nicht, ich habe empfunden, dass du nicht mal alle Dinge so selbstlos tust, wie du sie bisher getan hast. Ich kann dir nicht mehr so vorbehaltlos glauben. Ich werde in Zukunft alles mal so in Frage stellen. Und so sind auch Geist und Seele getrennt. Voneinander getrennt. In uns. Der Geist ist, der uns zu Gott zieht, und die Seele, die uns von Gott wegzieht. Die Seele, die uns in die Lüste ziehen will, die verführerisch ist, und der Geist, der uns immer wieder ermahnen will, zum Guten zu kommen. Das ist eine Folge unserer gefallenen Schöpfung. Das haben wir. Das ist eine Erbschaft dieser gefallenen Schöpfung. Aber Gott hat jeden, das habe ich ja schon gesagt, der an ihn glaubt, an Jesus Christus glaubt, den Heiligen Geist gegeben. Und dieser Heilige Geist kommt in den Geist des Menschen hinein, in unseren Geist, wenn wir mit ihm Gemeinschaft haben, und stärkt unseren Geist so sehr, dass er der Seele sagt, du machst, was ich hier sage. Je stärker dieser Geist ist, unser menschlicher Geist, gestärkt durch den Heiligen Geist, indem er Gemeinschaft mit ihm hat, durch Bibel lesen, durch Gebet, durch Anbetung, auch, dass man sich mit ihm unterhält oder so, innerlich, ja, im Herzen, ja, also in Einheit bleibt, wird der menschliche Geist gestärkt und die Seele muckt sich gar nicht oder nicht so doll. Aber wenn man das vergisst, dann wird der Geist schwach und so, die Seele nutzt die Chance oder versucht die Chance zu nutzen und versucht ihren Herrschaftsbereich wieder einzunehmen. Und dann muss unser Geist sich wieder stärken in Gott und unsere Seele wieder unter die Füße kriegen. Also ganz kurz, das ist eine Folge des Sündenfalls, diese gespaltene Persönlichkeit. Ist das so schwer, kann man das verstehen?
Man kann
es
verstehen.
Ja? Gut. Wir sind also diejenigen, die jetzt im Grunde genommen, weil Adam versagt hat, ein anderes Vorbild bekommen haben. Nur als wir, der erste Adam, der hätte kein Opfer bringen müssen für die Sünde, weil er war rein. Er war in einem Zustand, wo wir nicht verantwortlich waren. Aber durch Adam geschah Sünde. Und als Adam sündigte, musste Gott das erste Mal ein Opfer darbringen. Ein unschuldiges Tier musste sterben, und das zeigt sich in dem Gott den Menschen seiner Nacktheit Schürze gemacht hat aus Fellen. Der Mensch hat es mit Feigenblättern probiert, aber Gott hat es nicht, da ist kein Blut geflossen bei Feigenblättern. Und was Gott damit sagen will, wenn du sündigst, dann kostet es einem anderen etwas. Ein anderer muss für dich bezahlen. Du kannst da nicht mehr bezahlen. Du selbst kannst nicht mehr bezahlen. Ein anderer muss für dich bezahlen. Und das symbolisiert Gott, indem er das erste Mal ein Opfer dargebracht hat als Tier. Wobei das aber nur eine vorübergehende Zeit war, bis der Mensch sich selbst kennenlernte in seiner ganzen Boshaftigkeit. Wenn wir jetzt einfach mal den Römerbrief aufschlagen, da haben wir wohl einige Antworten. Kapitel 5. Von Vers 12 an bis Vers 14 zuallererst.
Darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben.
Ja, könnt ihr das sehen? Der Virus Sünde meint hier, ich tue, was ich will. Ne? Ich tue, wie es mir gefällt. Ich ordne mich Gott nicht mehr unter. Das nennt die Bibel hier Sünde. Ne? Von der folgen alle anderen Sünden. Ich entscheide, wie ich will, nicht wie Gott will. Das ist die Sünde. Versteht ihr das? Es ist ganz wichtig, es zu verstehen. Die Sünde, die Tatsünde, ist eine Folge dann, weil man hält sich nicht mehr an den Maßstab, wer vorgibt, was in Ordnung ist, was nicht in Ordnung ist. Also durch einen Menschen, nämlich Adam, ist die Sünde in die Welt gekommen und durch die Sünde der Tod. So der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Diese Infektion, Selbstsucht oder ich tue, wie ich will. Bitte weiter. Vers 14.
Aber der Tod herrschte von Adam bis auf Mose, selbst über die welche nicht gesündigt hatten, in der Gleichheit der Untertretung Adams, der ein Bild des Zukünftigen ist.
Die Übertretung ist es aber nicht verbunden mit der Gnadegabe. Denn wenn durch das eine Übertretung die vielen gestorben sind, so ist vielmehr die Gnade Gottes und die Gabe in der Gnade des einen Menschen Jesus Christus gegen die vielen überreicht geworden.
Dankeschön. Ingrid, jetzt 17 bis 19.
Hat aber der Ungehorsam eines einzigen Menschen zur Herrschaft des Todes geführt, um wie viel gewisser werden dann alle, die Gottes Überreich, Barmherzigkeit und seine Vergebung erfahren haben durch Jesus Christus, leben und einmal mit ihm herrschen. Es steht also fest, durch die Sünde eines Menschen, Adam, sind alle Menschen in den Tod und Verderben geraten. Aber durch die Erlösungstat eines Menschen, Christus, haben alle die Chance zu einem neuen Leben mit Gott. Oder anders gesagt, durch Adams Ungehorsam wurden alle Menschen vor Gott schuldig. Aber weil Jesus Christus gehorsam war, sollen alle von Gott freigesprochen werden.
Amen. Wir können also sehen, durch einen Menschen, Adam, ist die Sünde in die Welt gekommen. Darum kann sie auch durch einen Menschen wieder genommen werden. Menschen fragen ja, aber es sind doch heute so viele in Sünde. Warum stirbt denn nur einer? Einer geht doch nur für einen. Nein, durch einen ist die Sünde gekommen, das ist Gottes Gerechtigkeit. Und durch einen kann sie auch genommen werden. Ja? Darum hat es nur Jesus gebraucht. Aber Jesus, weil jetzt die Sünde bereits in der Welt herrschte, musste am Kreuz von Golgatha für jegliche Sünde, die die Menschen gemacht hatten, deswegen gibt es diese unterschiedlichen Dinge, die Jesus erleiden musste, insgesamt 7 Dinge. Deswegen musste Jesus am Kreuz oder in diesen Stunden am Kreuz alles durchlaufen, jede Schuld der Menschen, vom Fluch bis zur eigenen Sünde, von der Gottes Ferne, alles musste er schmecken. Für uns Menschen. Das ist der Unterschied zu Adam. Adam hätte niemals ein Opfer bringen müssen, weil er sauber war, weil er rein war. Wir hätten von Adam so gelernt, durch Vorbildfunktion. Adam versagte, die Schlange gewann, diese erste Schlacht. Aber Jesus kam und wurde Mensch. Und das ist sehr, sehr wichtig. Jesus musste, wie wir, Mensch werden. Das ist Gottes Gerechtigkeit. Es hätte nicht gereicht, wenn er als Gottes Sohn gekommen wäre, hätte gesagt, Schlange, ein Blitz auf dich, du bist hin. Nein, er musste das Opfer als Mensch darbringen. Der eine Mensch, Adam, der nicht gehorsam war, es musste wieder einer kommen, der in dieser Welt gehorsam lebte, absolut gehorsam bis zum Tod. Und das war Jesus. Er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und Satan, der gehofft hat, jetzt kriege ich den auch in den Tod, es war sein Verlust. Als Jesus ausrief am Kreuz, es ist vollbracht, war er als Erlöser der gesamten Menschheit von Gott wieder eingesetzt. Er war natürlich schon vorher eingesetzt, aber er hatte das vollbracht. Er war jetzt Erlöser. Er hat für unsere Schuld bezahlt. Er hat uns alles das, was uns trennt von Gott, jede Sünde, jede Art, die uns trennt von Gott, die hat Jesus am Kreuz bezahlt. Und darum ist er jetzt für uns zu einem neuen Lehrer geworden. Das ist das Erste, was er tun musste, versteht ihr? Manche Menschen meinen nämlich, wenn sie einmal ihr Leben Jesus geben, dann ist das, was Gott von ihnen wollte. Nein, das ist erst die Erlösung von der Sünde. Aber jetzt geht es doch noch das, was Adam ja auch tun sollte. Jetzt geht es, dass wir wieder, das gucken wir uns jetzt mal in der Bibel an, umgestaltet werden in das Wesen Christi. Das sind wir ja noch nicht, oder? Gucken wir uns das mal an im Epheserbrief. Kapitel 4, die Verse 11 bis 14.
Bist du da? Einige hat er beauftragt, Gemeinden zu gründen, einige reden in Gottes ausdrücklichem Auftrag und andere...
Epheser.
Ja, ja, ist sie. Lies sie.
Hebräer. Wir haben was anderes.
Nein. Epheserbrief.
Ja.
Hebräer hast du
gesagt.
Einige hat er beauftragt, Gemeinden zu gründen, einige reden in Gottes ausdrücklichem Auftrag und andere gewinnen Menschen für Christus. Wieder andere leiten die Gemeinde oder unterrichten sie in Gottes Wort. Sie alle sollen die Christen für ihren Dienst ausrüsten, damit die Gemeinde Jesu aufgebaut und vollendet werden kann. Wenn das geschieht, werden wir im Glauben immer mehr eins werden und Jesus Christus, den Sohn Gottes, immer besser kennenlernen. Wir sollen zu mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, in der Christus mit der ganzen Fülle seiner Gaben wirken kann. Dann sind wir nicht länger wie unmündige Kinder, die sich von jeder beliebigen Lehrmeinung aus der Bahn werfen und durch geschickte Täuschungsmanöver hinterlistiger Menschen irreführen lassen. Stattdessen wollen wir in der Wahrheit des Evangeliums festhalten und durch die Liebe soll all unser Glauben und Handeln sich immer mehr an Christus ausrichten, der das Haupt seiner Gemeinde ist.
Bis dahin, Dankeschön. Nee, lesen wir doch Vers 16 mit.
Dieses Haupt bestimmt über den ganzen Leib, wobei die einzelnen Körperteile miteinander verbunden sind. Jedes hilft auf seine Weise mit, dass der ganze Körper funktionsfähig bleibt. So wachsen wir durch die Liebe zusammen zu seiner Gemeinde, die sein Leib ist.
Genau. Ich will noch mal einzelne Dinge herausheben aus meiner Elberfelder Übersetzung. Vers 13. Da heißt es am Ende von Vers 12, zur Auferbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen, zur Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, auch Frauen. Volle Mannesreife meint, dass der Heilige Geist vollkommen in uns herrscht und regiert. Und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur ganzen Fülle Christi. Was ja passierte, dass Satan und seine Dämonen und was wir alles haben, die werfen uns hin und her. Der eine sagt uns das und der verwirrt uns. Wir werden unsicher, was ist denn nun das Richtige? Wir sollen hineinwachsen, dass wir wissen, was das Richtige ist. Das möchte ich gleich mit euch am Schluss machen. Aber zuallererst sollen wir in diese volles Mannesreife hineinwachsen und mit Christus wie ein Leib wirken. Ja. Bei uns ist es doch auch so, das Bein geht doch nicht seine eigenen Wege. Ne? Das Bein dient doch dem Körper. Und der Arm dient auch dem Körper. Und der Mund dient auch dem Körper. Jedes Teil an unserem Leib dient dieser einen Sache. Und so dienen wir auch Jesus Christus. Und zwar deswegen, dass alle Menschen in diese Selbstlosigkeit, diese totale Selbstlosigkeit hineinwachsen. Das ist das Ziel Gottes wieder mit uns. Die absolute Selbstlosigkeit. Daraus ist die erste Schöpfung gefallen. Da wollte sich jemand erhöhen, der wollte größer sein als andere, der war unzufrieden mit dem, was er war. Er hat das dienende Wesen verlassen. Und was Jesus Christus uns dargestellt hat, war ein absolut dienendes Wesen. Das hat er vorgelebt in seinem ganzen Leben. So, und wenn wir mit ihm als Leib dargestellt werden, das wird hier auch dargestellt, wie ein Kopf. Von dem Kopf geht doch alles in den Leib über. Befehle. Alles geht vom Kopf in den Leib, ja? Ohne Kopf kann der Leib nun mal nicht leben. So soll auch das Wesen Christi, oder besser gesagt, so sollen wir auch von dem ganzen Wesen Christi durchdrungen werden. Und immer dann, wenn wir an uns feststellen, da ist nicht das Wesen Christi, dann richten wir das, was noch nicht Wesen Christi ist. Das heißt, wir reagieren auf den Heiligen Geist und wir sagen, Herr, das muss noch verändert werden an mir. Und ich danke, dass du das tust. Herr, das ist nur nicht selbstlos. Der Herr führt uns durch seinen Heiligen Geist. Egoismus, Selbstsucht oder Dinge, die noch nicht so sind, wie Jesus es vor Augen und will uns da an diesem Punkt verändern. Also das Ziel ist, um mal auf den Punkt zu bringen, wie Jesus zu werden. Das ist das Ziel, was Gott mit uns vorhat. Wir sollen nicht mehr unter der Herrschaft von irgendeinem Menschen stehen, sondern unter seiner Herrschaft. Manchmal natürlich auch, wenn Gott die Herrschaft über Menschen über uns stellt, zu unserem Schutz und zu unserer Bewahrung, dann stehen wir natürlich unter deren Herrschaft. Aber nicht nicht, wie soll ich sagen, nicht ohne, dass der auch unter Gottes Herrschaft steht. Ist das verständlich? Unser Leiter, der über uns steht, der muss auch unter Gottes Herrschaft stehen. Wenn der sich nicht unter Gottes Herrschaft stellt, dann führt er mich in die Irre. Dann stelle ich mich auch nicht unter seine Herrschaft. Gut. Das ist der Sinn und Zweck, dass wir werden, wie Jesus wird. Und das ist der Sinn und Zweck der ganzen Schöpfung. Die ganze Schöpfung liegt ja in Rebellion gegen Gott. Sie wird, ein Teil der Schöpfung wird jetzt umgewandelt, wird verändert in das Ebenbild Christi, und da sollen wir hineinwachsen. So, wenn wir jetzt zum Schluss einfach mal in das Johannesevangelium aufschlagen, Kapitel 10. Und zwar ist es das Gleichnis vom guten Hirten. In das Gleichnis vom guten Hirten ist das Gleichnis, was Jesus was ihn zeigt als diese absolute Selbstlosigkeit. Wir wollen das mal Schritt für Schritt durchgehen. Vielleicht lesen wir es doch nochmal hier raus. Wenn es recht?
Von Anfang?
Ja, bitte. Ja. Ich sag dann, wo wir anhalten, ja?
Merkt euch gut, was ich euch jetzt sage, forderte Jesus seinen Zuhörer auf. Wer nicht durch die Tür in den Schafstall geht, sondern heimlich einsteigt, der ist sicherlich ein Dieb und Räuber. Der Hirte geht durch die Tür zu seinen Schafen. Ihm öffnet der Wächter das Tor und die Schafe erkennen ihn schon an seiner Stimme.
Okay, lass uns mal reingehen. Wir alle spüren, wenn es nicht die Stimme Christi ist. Das spüren wir irgendwie. Dann ist es hart, dann ist es lieblos, dann ist es fordernd, dann ist es in einer Art und Weise, wo uns das eng macht. Also immer dann, wenn unsere Seele Schaden nehmen könnte an dem, was ein anderer tut, hören wir nicht die Stimme des guten Hirten. Das kennt ihr doch auch vom natürlichen Sprachgebrauch. Wenn man sagt, der kommt nicht direkt auf mich zu. Hier heißt es doch, der Hirte, der geht direkt auf dich zu, der geht durch die Tür ein. Ja. Der muss also keine Umwege nehmen, der muss sich nicht verstecken, der muss nicht über die Fenster einsteigen, wo er nicht erkannt wird oder irgendwo. Der muss nicht heimlich einsteigen, der kann in Wahrheit kommen, der kann direkt kommen. Der andere, der Räuber, der kommt nicht direkt, der kommt heimlich, der kommt hinterlistig, falsch. Der hat Nebenmotive, der hat nicht die Reinheit, ist nicht das Dienende, der gibt sich nicht, der will. Im Alten Testament heißt es mal, die Hirten waren gekommen, sie wollten nur die Wolle der Schafe. Die Wolle der Schafe ist im Grunde genommen, sie haben sich bereichert an ihnen, sie wollten ihren Vorteil ziehen. Sie wollten ihnen nicht dienen, sie haben nicht gemacht, dass die Schafe gut im Futter standen, sondern sie wollten die Wolle haben der Schafe. Gehen wir mal einen Schritt weiter.
Dann ruft der Hirte sie mit ihren Namen und führt sie auf die Weide. Wenn seine Schafe den Stall verlassen haben, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einen Fremden würden sie niemals folgen, ihm laufen sie davon, weil die fremde Stimme sie erschreckt.
Genau, die fremde Stimme, die ist hart, die ist lieblos, die verletzt, die kränkt. Und der brauchen wir nicht folgen. Dann merken wir, das ist jetzt nicht Jesus. Der redet anders zu uns. Oder?
Die Leute, denen Jesus dieses Beispiel erzählte, verstanden nicht, was er damit meinte.
Jetzt wird er nochmal deutlich.
Deshalb erklärte er ihnen, glaubt mir, ich selbst bin die Tür. Alle, die sich vor mir als euren Hirten ausgaben, waren Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich allein bin die Tür. Wer durch mich zu meiner Herde kommt, der wird gerettet werden. Er kann durch diese Tür ein- und ausgehen und er wird saftig grüne Weiden finden. Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bringe allen, die zu mir gehören, das Leben und dies im Überfluss.
Jesus bringt das, was für uns wichtig ist. Er guckt, ich nehme es mal durch, er guckt, was könntest du gebrauchen in deinem Leben? Er beobachtet dein Leben. Was könnte wichtig sein für dein Leben, dass du wächst, dass du zunimmst? Das beobachtet er, und er wird Dinge in dein Leben hineingehen, die dich wachsen lassen, die dich zunehmen lassen, weil er dein Wohl im Auge hat. Das ist der gute Hirte. Das ist Jesus, unser guter Hirte. Der fordert nicht von uns, er gibt. Noch weiter.
Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein. Anders ist es mit einem, dem die Schafe nicht gehören und der nur wegen des Geldes als Hirte arbeitet. Er wird fliehen, wenn der Wolf kommt und die Schafe sich selbst überlassen. Der Wolf wird die Schafe packen und die Herde auseinanderjagen. Einen solchen Mann interessieren die Schafe überhaupt nicht. Ich aber bin der gute Hirte und kenne meine Schafe und sie kennen mich. Genauso wie mich mein Vater kennt und ich den Vater kenne. Ich gebe mein Leben für die Schafe. Zu meiner Herde gehören auch Schafe, die jetzt noch in anderen Ställen sind. Auch sie muss ich herführen, und sie werden wie die übrigen meinem Ruf folgen.
An sich reicht es bis dahin. Könnt ihr sehen, dass hier in dieser... Der Hirte, dieser gute Hirte, von dem Jesus spricht, diese Selbstlosigkeit, der macht alles mit diese Schafe, damit es ihnen gut geht, damit sie wachsen, damit sie Leben haben. Und genau da will Jesus uns wieder hineinbringen. Der fragt nicht, was habe ich davon? Er hat nur Sinn, einen Sinn für diese Schafe. So, und das ist das Wesen, was Jesus sagt. Auch ihr, alle, die ihr hier seid, ihr seid gute Hirten.
Kannst du noch mal den 16 erklären? Was meint er denn in anderen Stellen?
Ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind. Auch diese muss ich bringen, und sie werden meine Stimme hören, und es wird ein Herde und eine Hirte sein. Die anderen Schafe sind die Schafe aus den Heidennationen. Die einen sind die Schafe, die Israeliten, die von Geburt Israeliten sind, und die anderen Schafe sind wir, die Heidennationen. Und alle die Schafe, weil die Juden haben ja geglaubt, das Evangelium ist nur für sie. Und mit uns darf man nichts zu tun. Und das hat sich ja später in der Apostelgeschichte geklärt, als dann die ersten in der Apostelgeschichte, Moment, ich schlag's kurz auf. Apostelgeschichte 10. Da sollte Petrus ja in das Haus des Cornelius gehen. Und er hatte ja vorher dieses Bild gesehen von den unreinen Tieren, die eben in einem Tuch runtergelassen waren, die er ja an sich nicht essen durfte. Die symbolisierten die Heiden, diese unreinen Tiere. Wir sind das. Aber die Stimme sagte, steh auf, schlacht und iss. Ja, also wo Gott mit sagen wollte, du brauchst keine Angst mehr haben, nicht zu den Heidennationen zu gehen. Es ist mein Plan, dass du hingehst in das Haus des Heiden. Der Jude durfte nicht in das Haus des Heiden gehen. Es war ihm verboten. Wir als seine Heidennation waren unrein, er hätte niemals unser Haus betreten. Aber Gott hat gesagt, jetzt ist meine Zeit gekommen, ich will auch diese Heidennation retten. Und darum musste er diese Sache so auf diese Art und Weise tun, während er tat. Und da heißt es dann, ich lese das jetzt kurz selbst. Er kam also in das Haus des Cornelius, Vers 25. Als es aber geschah, dass Petrus hereinkam, ging Cornelius ihm entgegen, fiel ihm zu Füßen und huldigte ihm. Petrus aber richtete auf und sprach, steh auf, auch ich bin ein Mensch. Und während er sich mit ihm unterhielt, ging er hin und findet viele versammelt. Und er sprach zu ihnen, ihr wisst, wie unerlaubt es für einen jüdischen Mann ist, sich einem Fremdling anzuschließen oder zu ihm zu kommen. Aber mir hat Gott gezeigt, keinen Menschen gemein oder unrein zu heißen. Und jetzt predigt er das Evangelium diesen Heiden. Nationen oder diesen ersten Menschen aus den Heiden. Und dann heißt es, ich lese von Vers 42 weiter, und er hat uns befohlen, dem Volk zu predigen und ernstlich zu bezeugen, dass er, also Jesus, der von Gott verordnete Richter der Lebendigen und Toten ist. Diesem geben alle Propheten Zeugnis, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen. Jetzt geschah etwas, da durfte Petrus nichts dazu tun, weil Gott musste das in übernatürlicher Weise tun, sonst hätte man nachher gesagt, Petrus, das warst du, du wolltest wieder mal was Besonderes sein, das hast du schon immer gewollt. Ja? Und darum tat Gott das, während Petrus predigte, während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die es hörten. Und die Gläubigen aus der Beschneidung, das sind die Juden, die mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich, dass auch auf die Heidennationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden war, denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben. Dann antwortete Petrus, könnte wohl jemand das Wasser verwehren, dass diese nicht getauft würden, die den Heiligen Geist empfangen haben, wie auch wir. Und er befahl, dass sie getauft würden im Namen Jesu Christi. Also, diese anderen Schafe sind diese Heidennationen, die Jesus auch in den Stall führen will und retten will. Also er ist der gute Hirte und ist das Vorbild für uns. Und er wird nicht erruhen, bis er seine ganze Schöpfung in dieses Ebenbild Gottes wieder zurückgeführt hat. Bis wir alle wieder hingelangen zur vollen Mannesreife. Bis wir wieder absolut selbstlos sind, bis wir rauskommen aus dem, was habe ich davon, aus unseren Ängsten, aus unseren Sorgen, aus unseren Zweifeln, aus all diesen Dingen. Jesus wird sein Werk so lange tun, bis wir da sind, wo wir hinkommen. Vorher hört sein Lebenswerk nicht auf. Darf ich noch eine Bibelstelle? Schwester?
Gib ich.
1. Korinther, ich lese es schnell selbst. 1. Korinther 15. Es ist doch klar. Vom Vers 20. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Denn ja, da durch einen Menschen der Tod kam, Adam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung aus den Toten. Denn wie in Adam alles sterben, also geistlich sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht. Und jetzt schreibt es die Abschnitte, die jetzt kommen, in welcher Gott das tut. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung. Der Erstling Christus zuerst. Dann die, welche Christus angehören bei seiner Ankunft. Dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater wieder übergibt. Wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggetan hat. Denn er muss so lange herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod weggetan. Denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Wenn es aber heißt, dass alles unterworfen sei, so ist klar, dass der ausgenommen ist, dass der Vater mit gemeint, der ihm alles unterworfen hat. Wenn ihm aber wieder alles unterworfen ist, dann wird auch der Sohn wieder selbst dem unterworfen sein, dem alles unterworfen hat, damit Gott wieder alles in allem ist. Dann ist der Anfang zum Ende zurückgekehrt. Wenn dieser Punkt geschehen ist, dass der Tod weggenommen werden kann von der gesamten Schöpfung, der Tod ist die Trennung von Gott, da sind wir alle in das Ebenbild Gottes hineingelangt. Wir sind hineingewachsen. Wir sind hineingekommen. Wir haben das Ebenbild Christi wieder. Und das ist das Ziel. Im Grunde könnte man sagen, die Bibel beschäftigt sich hauptsächlich mit diesem Thema. Und dazu ist Jesus Christus gesandt. Und dazu werden wir in Prüfungen hineingebracht, die uns in dieses Wesen umgestalten werden. Lassen soll. Amen. Mm-hmm.